Willkommen zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina, und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
Heute reden wir über die Folge 6 von Die Bachelor. Und unter anderem reden wir darüber, ob die Gewinnerin jetzt statistisch schon feststeht. Wir reden über Country Club Dates und Evas unerwarteten Aufstieg.
Hallo Dina.
Hallo Risa.
Dina, ich habe so auf die Folge 6 gewartet. Und zwar wegen dem, was du in unserer ersten Podcast-Folge uns erzählt hast. Nämlich, dass eine Studie von einem Team von amerikanischen WissenschaftlerInnen, die hast du uns vorgestellt, und in der wurden fast alle Bachelor-Staffeln aus den USA analysiert. Und das Ziel war herauszufinden, wie man vorhersagen kann, wer gewinnen wird. Ein Kriterium, das die Gewinnerin gut vorhersagen konnte, ist ja, dass in Folge 6 ein Einzeldate stattfindet. Und deswegen warte ich die ganze Zeit schon darauf, dass endlich diese Folge 6 stattfindet und wir herausfinden, wer gewinnen wird.
Mir ging das ganz genauso. Ich habe so richtig auf die Folge 6 hingefiebert. Und es beginnt ja auch ganz schnell mit den ersten Einzeldates. Und zwar sind das Lizzie und Eva. Und das Date, auf das sie gehen, ist ein Country Club Date. Und Risa, Ich konnte nicht mehr. Viele weiße Menschen in so ultrakonservativen Outfits, in so einem Country-Club-Style, beim Tennis in Südafrika. Mir wird da völlig unwohl, ich kann mir nicht helfen, ich finde das richtig wild. Ich fand es einfach nicht schlau gewählt.
Ja, das Date war irgendwie seltsam, fand ich auch. Ich finde, was ich daran gut fand, generell an diesem sportlichen Match, war nochmal zu sehen, wie die Männer mit ihren Gefühlen umgehen. Und da ist mir total positiv aufgefallen, dass Dennis ja verloren hat und dass er aber so ganz offen damit umgegangen ist, dass er eigentlich gerne gewinnen wollte. Und er war ja schon auch so sauer, ne? Aber er hat es nicht irgendwie so destruktiv rausgelassen, sondern hat einfach immer wieder so seine Gefühle gezeigt. Und es war dann aber auch so ein bisschen lustig. Und ich finde, er ist da total gut mit seinen Emotionen umgegangen, hat uns da ein gutes Vorbild gegeben, wie man auch mit Niederlagen umgehen kann. Und im Gegensatz dazu ist Sebastian ja eher sehr zurückhaltend mit seinen Gefühlen, was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Aber manchmal verdeckt er sie dann so ein bisschen und zeigt gar nicht, was er so möchte und gibt es vielleicht auch gar nicht so zu. Und manchmal, finde ich, stichelt er dann sogar eher so ein bisschen.
Aber wenn ich ganz ehrlich bin, mein Highlight von diesem Date war natürlich nicht das sportliche Match, sondern das Einzeldate von Eva und Sebastian.
Mhm.
Denn die haben ja dann ein Einzeldate, also dieses Einzelgespräch, Einzeldate. Und ich habe mich da was gefragt, denn wir reden die ganze Zeit über die 5-zu-1-Regel. Nochmal zur Erinnerung, bei der 5-zu-1-Regel, die sagt quasi, dass es in Beziehungen Sinn macht, wenn man so ein 5-zu-1-Ratio hat, also dass auf 5 gute Interaktionen eine negative Interaktion, also ein Krisengespräch zum Beispiel folgen sollte. Und dass sich das so ein bisschen so da die Waage halten sollte, nämlich von 5-zu-1. Und uns ist halt schon öfter aufgefallen, dass es bei manchen Frauen nicht der Fall ist, zum Beispiel bei Lisa G. Und das ist in so einer Kennenlernphase, könnte es natürlich schon schwierig werden. Was mir jetzt aber bei der Eva aufgefallen ist, da stimmt doch eigentlich die 5-zu-1-Regel auch nicht so richtig, oder? Und das haben wir aber nicht so richtig bemerkt und das haben wir nicht so richtig angesprochen. Und ich habe mich gefragt, wieso. Und natürlich habe ich eine Theorie. Denn wenn wir uns jetzt mal überlegen, die Interaktion zwischen Eva und Sebastian, da geht es ja auch immer um in Anführungszeichen negative Sachen. Also es geht schon immer darum, um Evas Vergangenheit und dass es halt sehr schwierig war. Und da habe ich mich gefragt, warum uns das nicht so auffällt. Und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass es quasi nichts Negatives zwischen den beiden ist, sondern nur eine negative Sache, die Eva betrifft, und dass es deswegen nicht negativ auffällt. Und ich hätte auch das Gefühl, dass der Sebastian vielleicht eher ein Typ ist, der das positiv deutet, wenn Frauen sich verletzlich zeigen. Und dass das deswegen quasi keine negative Interaktion ist, obwohl es ein negatives Thema ist, sondern eine positive Interaktion, weil Sebastian das toll findet und vielleicht auch, weil wir das toll finden, wenn jemand sich so öffnet.
Ja, genau, Dina, das hätten wir vielleicht auch von Anfang an nochmal klar machen müssen. Also eine negative Interaktion bedeutet sowas wie ein Krisengespräch oder ein Konflikt. Eine negative Interaktion bedeutet überhaupt nicht, dass man nicht über traurige Sachen sprechen darf, dass negative Gefühle in Anführungszeichen, womit man ja oft meint, sowas wie Trauer zum Beispiel, dass die nicht da sein dürfen, so ist das überhaupt nicht gemeint. Denn wenn zum Beispiel Trauer da ist oder traurige Themen oder auch negative Themen, dann bedeutet es ja, wie du gesagt hast, dass sich eine Person zum Beispiel öffnet und dass es zu Nähe und zu Verbundenheit in den Gefühlen führen kann. Und das zählt dann als eine positive Interaktion, nicht als eine negative. Also Eva hat sehr viele positive Interaktionen. Außer natürlich, Sebastian würde es überhaupt nicht wollen und würde diese Nähe nicht wollen oder würde tiefe Gespräche nicht mögen. Aber so scheint es ja nicht. Er scheint tiefe Gespräche auch zu mögen. Und deswegen kann man das durchaus als eine positive Interaktion zählen. Und deswegen kann man sagen, Evas Rate ist eigentlich sehr gut.
Ich muss mich ein bisschen unbeliebt machen und sagen, ich glaube, bei mir ist Evas Rate nicht mehr ganz so gut. Denn irgendwie schlägt es bei mir langsam um. Und ich finde, für mich persönlich tatsächlich nimmt es ein bisschen Überhand. Denn ich finde die Eva ganz toll, habe ich ja auch in folgender Forschung gesagt. Ich finde es ganz toll, dass sie sich geöffnet hat. Ich finde es voll stark, dass sie so viel von sich preisgibt und so ehrlich ist und sich so verletzlich zeigt. Und gleichzeitig finde ich das mittlerweile schon irgendwie schade, dass es einfach nur darum geht, beziehungsweise dass wir halt nur das zu sehen kriegen. Denn ich hoffe, dass das ja nicht alles ist, was die Eva ausmacht. Ich hoffe, dass das ist ja nicht alles, was die Eva ausmacht, ihre negativen Erfahrungen oder ihre Vergangenheit, in der viele negative Sachen passiert sind. Und ich finde das ein bisschen schade, dass wir jetzt so viel davon zu hören kriegen. Ich würde eigentlich gerne noch andere Seiten von ihr sehen. Denn ich finde, ja, das ist wahrscheinlich ein Teil von ihr, diese Vergangenheit. Aber es ist ja nicht alles, was sie ausmacht. Sie ist ja mehr als diese Vergangenheit. Oder wie siehst du das? Bin ich jetzt zu kritisch und zu gemein mit der Eva?
Dina, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich passiert und dass die Produktion das so schneidet, dass vor allem diese dramatischen Sachen aus der Vergangenheit gezeigt werden und dass es für uns jetzt so vorkommt, als würde viel dieses Thema angesprochen werden. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie auch über andere Sachen sprechen. Denn in dem Date, das wir da sehen, geht es ja auch um Beziehungen generell. Und Eva öffnet sich auch generell total und zeigt ganz offen auch ihre Zuneigung gegenüber Sebastian und gibt dann auch an, dass sie keine Angst davor hat, sich zu verlieben. Und ich finde, das ist nochmal so eine ganz andere Seite von ihr, denn sie wurde ja so verletzt in der Vergangenheit und hat trotzdem keine Angst, sich zu verlieben. Das fand ich richtig schön, das so über Eva zu erfahren.
Ja, da hast du recht. Das war auch wieder für mich so ein total positiver Punkt, wo man dachte, wow, die ist richtig unerschrocken, ne? Die hat diese ganzen Sachen erlebt und trotzdem geht sie jetzt nochmal unerschrocken nach draußen. Und da muss ich auch direkt wieder so daran denken, man hört ja wirklich oft von Männern, dass sie so im Ende 20, Anfang 30er, also tatsächlich in ihrem Erwachsenenalter, immer noch einem erzählen, oh, ich kann mich nicht richtig öffnen, ich kann mich nicht auf eine Beziehung einlassen, denn ich wurde gebrochen von einer Frau. Damals, als ich 16 war, hat meine Freundin mich betrogen. Und seitdem kann ich nicht mehr richtig lieben und man denkt sich, also komm schon, komm doch darüber hinweg, alle erleben doch mal sowas. Da musst du doch jetzt nicht dich 15 Jahre später immer noch das als Vorwand nehmen, dass du dich nicht richtig öffnen kannst. Komm halt einfach darüber hinweg, reiß dich doch mal zusammen. Und dann muss ich halt direkt an so Frauen wie Eva denken, die einen Grund hätten, so total skeptisch Männern und Beziehungen gegenüber zu stehen und die aber völlig unerschrocken einfach sagen, okay, so war das jetzt und jetzt stehe ich wieder auf und ich stürze mich jetzt wieder einfach völlig rein. Finde ich super.
Das stimmt, Dina. Diese Männer gibt's wirklich. Du hast so recht. Und dem muss man einfach nur sagen, guck dir Eva an. Sie kriegt's super hin. Du schaffst das auch. Und Dina, was ich nochmal zu der 5-zu-1-Regel sagen wollte, was mir gerade noch gekommen ist. Man könnte ja auch meinen, dass es ein gutes Ziel wäre, 5-zu-0 zu sagen. Also, dass nur positive Interaktionen sind, vor allem am Anfang. Ich meine, in einer Beziehung ist klar, man muss auch Konflikte haben, die sind super wichtig, das weiß man. Aber vielleicht so am Anfang, dass man sagt, nur positive Interaktionen wären auch gut. Vielleicht sollte man sogar 5-zu-0 als Ziel haben. Und da ist mir nochmal eingefallen, dass es ja diesen Tipp gibt, vielleicht hast du ihn auch gehört, dass man am Anfang beim Daten zu irgendeiner Sache mal Nein sagen sollte. Und es kann auch nur eine absolute Kleinigkeit sein, dass man sagt, man möchte in ein anderes Restaurant gehen, sich zu einer anderen Uhrzeit treffen, an einem anderen Tag, wie auch immer, und mal schauen, wie die andere Person damit umgeht. Und das würde ich auch bei der 5-zu-1-Regel sagen, dass man mal schaut, wie gehen Personen denn mit Konflikten um, mit schwierigen Themen, wie gehen sie damit um, wenn ich mal meine Bedürfnisse anspreche, die nicht mit deren Bedürfnissen übereinstimmen. Denn dass Personen freundlich und zuvorkommend zu mir sind und ihre beste Seite zeigen, solange ich mich denen anpasse oder solange unsere Bedürfnisse übereinstimmen, das ist ja keine große Überraschung. Aber mal herauszufinden, wie geht die Person denn mit schwierigen Themen um, wie geht sie mit Konflikten um, wie geht sie damit um, wenn ich Nein sage, das zeigt letztendlich ja, ob man gut zusammenpasst.
Das habe ich noch nie gehört, aber das finde ich ja sowas von schlau.
Oder?
Hättest du mir mal früher sagen sollen.
Ja, ist ein guter Dating-Tipp.
Absolut. Wie toll. Wenn ich nochmal wieder im Dating-Game bin, dann werde ich das sofort anwenden.
Mhm.
Ja, weil da hast du recht. Ist ja einfach, dass man sich gut versteht und dass man eine gute Zeit zusammen hat, wenn es gar keine Konflikte gibt.
Absolut.
Aber zurück zu Eva und Sebastian. Wie wir sehen, der Sebastian hat tatsächlich nicht so, wie ich gedeutet, dass es zu viel Negatives gibt. Ihm scheint es alles sehr, sehr gut zu gefallen. Muss ich ehrlich gesagt sagen, überrascht mich nicht. Ich glaube, der findet das positiv, dass die Eva auch so viele, in Anführungszeichen, negativen Sachen erzählt. Weil ich glaube, der sieht sich gerne so ein bisschen so als der Ritter auf dem weißen Pferd, der jetzt die Eva rettet. Aber es ist natürlich auch vielleicht wieder eine große Unterstellung. Aber so, das ist mein Bauchgefühl. Und man sieht ja schon, dass die ganze Sache dem Sebastian sehr gut gefällt. Denn es kommt ja tatsächlich zu einem Kuss. In Reality-TV-Sprache würde man sagen, es ist ein Kuss gefallen.
Wie schön.
Ich glaube, nicht nur wir waren da überrascht, denn als die Eva zurück in die Villa kommt, waren, glaube ich, auch die anderen Frauen relativ überrascht. Und es sagt tatsächlich sogar eine Person auch, die Eva wurde unterschätzt. Und ich glaube, damit treffen die einen ganz guten Punkt, denn das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und was mir nämlich auch aufgefallen ist, dass die Eva halt von mehreren Frauen Evchen genannt wird. Und das ist für mich so sehr rausgesprungen, weil sonst niemand einen Spitznamen gekriegt hat, ne? Und ein Spitzname, der kann ja schon sowas total Nettes sein. Also ich glaube, bei mir ist es schon so, dass alle Leute, zu denen ich so eine richtig tiefe Bindung habe, die haben alle einen Spitznamen. Außer du. Oh Gott, das fällt mir gerade ein. Du hast keinen Spitznamen.
Das stimmt.
Oh Gott, du hattest mal einen Spitznamen, aber der hat dir gar nicht gefallen. Dann habe ich damit aufgehört.
Das müssen wir schnell ändern. Vielleicht finden wir ja einen neuen.
Oh Gott, du wirst auf jeden Fall einen neuen Spitznamen kriegen. Aber okay, außer dir haben alle Leute, zu denen ich eine tiefe Bindung habe, einen Spitznamen. Aber, also ein Spitzname kann ja was total Positives sein. Aber ich finde, ein Spitzname, der kann auch jemanden halt so sehr in seine Schranken weisen und jemandem Platz zuweisen, ne? Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Situation von der Villa, dass die Eva einen Spitznamen da kriegt, weil die anderen sie halt nicht so als ernsthafte Konkurrenz sehen oder beziehungsweise bis jetzt gesehen haben. Oder Risa, wie hast du das gesehen?
Ich finde die Situation auch total spannend, denn Eva wird ja wirklich von allen als so nett beschrieben. Und was mir auch aufgefallen ist, dass mehrere Frauen vor Sebastian sagen, dass er die Eva wählen sollte. Und dass sich die Frauen darüber einig sind und so eine Empfehlung für Eva auszugeben, das ist überhaupt kein Problem, während bei anderen Frauen die Rieseneifersucht herrscht. Das ist mir wirklich sehr ins Auge gestochen. Und ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Und sicher hängt es damit zusammen, dass sie Eva unterschätzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Eva auch in der Villa bei den anderen Frauen nicht so aneckt. Sie wirkt ja sehr treu und loyal und lieb und warm und erfüllt so gesehen schon auch das Stereotyp oder die Vorgaben für eine Frau. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dadurch den anderen Frauen nicht so aufstößt.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Und auch einfach, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die sehen die einfach überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich glaube, die sehen die einfach so als völlig ungefährlich. Und dass es deswegen so gar kein Problem ist, die dem Sebastian zu empfehlen, weil die so im Hinterkopf wissen, er wird sie eh nicht nehmen. Oder zumindest nicht das wissen, aber denken, sie würden das wissen.
Mhm. Und zumindest jetzt so nach außen, was wir von ihr gesehen haben, ist eben so diese ja herzliche, nette Seite, die sie total sympathisch macht. Und was wir aber noch nicht so gesehen haben, ist so eine flirty Seite, so eine sexy Seite, die man vielleicht bei anderen Frauen eher sieht. Ich habe mich gefragt, ob das dann auch eher aneckt. Was meinst du?
Das kann natürlich schon sein, ne? Weil das ja auch ein bisschen bedrohlicher wirkt.
Mhm. Ja, und sie hat dadurch so was Unschuldiges vielleicht auch.
Und auch so, dass man denken würde, wenn die und eine Freundin den gleichen Mann toll finden, dass die Eva sich sofort zurücknimmt, hätte ich das Gefühl. Dass man deswegen, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, wenn es am Ende ich und die Eva sind, dann steckt die zurück. Weil die ihre eigenen Bedürfnisse immer zurücknimmt.
Oh ja, das wäre auch wieder ein Stereotyp über Frauen.
Total, ja. Aber ja, ich bin gespannt. Also vor allem, weil es ja jetzt Woche 6 ist. Eva hatte das Einzeldate. Die ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Bedrohung.
Absolut. Meinst du, sie gewinnt, Dina? Willst du es vorhersagen?
Ich glaube nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie Platz 2 oder 3 bekommt.
Ja, ich denke Platz 2. Ich habe eine ganz andere Vermutung, wer gewinnt beim Sebastian.
Mhm. Kannst du uns vielleicht am Ende verraten, wenn wir alle Dates besprochen haben?
Ich kann es auch jetzt direkt sagen, denn das wäre dann eine super Überleitung. Und zwar,
erzähl mir.
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass die Larissa gewinnt. Und ich finde die, ich weiß gar nicht, was ich über die Larissa denken soll. Denn wir hatten ja da auch nochmal diese Tier-Dates, bei denen die Larissa auch war. Und da gab es so ein Gespräch und ein bisschen feiere ich die Larissa ja auch, ne? Denn ich finde, die macht ihm ja schon irgendwie so klare Ansagen, dem Sebastian. Und die hat ihm ja am Ende auch irgendwie gesagt so, ja, Freundchen, jetzt aber mal ein Einzeldate, ne? Und die sagt das mit so einem...
Das fand ich auch gut.
Ja, und das hat mir tatsächlich gefallen, die ganze Sache. Gleichzeitig, ich muss dir schon sagen, die Larissa, die macht mir ein bisschen Angst.
Inwiefern?
Also irgendwie in meinem Kopf ist die Larissa, ich sehe die die ganze Zeit in so einem Arbeitskontext. Ich glaube auch, weil die einfach so professionell ist, ne? Und jetzt ist die Laura ja weg, aber davor, wie die Larissa und die Laura, wie die da zum Beispiel zum Klo gestiefelt sind, das gibt mir halt so Vibes, als wäre die Larissa so ein bisschen so ein Mean Girl und die Laura so war so ein bisschen ihre Entourage. Und irgendwie traue ich der Larissa nicht, ne? Halt auch, weil die so professionell ist und deswegen, ich sehe die irgendwie in meinem Kopf, sehe ich die so am Kopierer oder an der Kaffeemaschine. Und für mich, die wirkt einfach für mich immer wie so eine Kollegin, die vorne herum so ganz freundlich ist, aber die hat halt so ein, anhand von ihrem süffisanten Lächeln weiß man irgendwie, dass sie und ihre Entourage voll schlecht über einen reden, wenn man nicht dabei ist. Aber gleichzeitig hat die irgendwie beim Chef so einen Sonderstatus, weil die so freche Sprüche dem gegenüber macht, die sich sonst halt keiner traut und keiner so sich rausnehmen kann. Und aber der Chef, der mag das irgendwie. Der findet das irgendwie ganz cool, weil sich sonst niemand anderes das traut, sowas zu sagen. Und in dieser Situation habe ich irgendwie das Gefühl, der Chef ist der Sebastian. Und ich weiß gar nicht, wie ich zu diesen sehr stereotypen Assoziationen komme. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach, weil in meinem Kopf ist der Sebastian einfach ein Unternehmensberater. Und ich habe immer das Gefühl, gleich kommt er irgendwie so um die Ecke, holt so eine PowerPoint aus der Tasche, sagt, dass man die Hälfte der Belegschaft entlassen muss und dann schickt er dir danach so eine Rechnung für 20.000 Euro. Und ich glaube, deswegen hat für mich einfach alles so einen Arbeitskontext, was den Sebastian so betrifft. Und dann irgendwie auch noch die Larissa dazu. Ich sehe die einfach irgendwie beide in so Kostümen, wie die irgendwie in so einer Unternehmensberaterin ist, der Sebastian so der Chef und die Larissa die Kollegin, der ich nicht traue. Bin ich völlig verrückt? Bitte sag mir, woran liegt das? Wie schätzt du das ein? Sehe ich Gespenster?
Ich muss sagen, jetzt wo du das so beschreibst, bin ich einfach so froh, dass ich im klinischen Bereich arbeite, weil ich habe solche Kolleginnen nicht mal annähernd. Ich habe keine einzige Kollegin, die da irgendwie auch nur im Entferntesten da drankommen würde. Und ich glaube, sicher gibt es solche Menschen, Frauen und Männer. Ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit wirklich ein Stereotyp ist. Denn wir haben ja schon so ein bisschen verinnerlicht, dass wir bei Frauen vorsichtiger sind und denen schneller auch mal unterstellen, dass sie falsch sind oder manipulativ sind.
Mhm.
Was ich bei Larissa schon sehe, ist so dieses sich zu verbünden mit anderen, das, was du angesprochen hast, was ja erstmal auch gar nicht verkehrt ist, ne? Also so wirklich Freundschaften zu schließen, Connections zu haben. Aber ich hatte auch so das Gefühl, hoffentlich werde ich auch ihre Verbündete. Hoffentlich verbündet sie sich nicht gegen mich. Das wäre auch so eine Befürchtung von mir. Da sehe ich schon auch ein bisschen, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass sie wirklich, dass man noch gar nicht so viel von ihr gesehen hat, dass sie sehr vielseitig ist und dass es vielleicht auch daher kommt, dass sie ja weiß, dass gefilmt wird, dass sie im Fernsehen ist und dass sie nicht immer alles so sagen kann. Denn die Szene im Bad war ja was, wo sie einer Freundin so was anvertrauen wollte, ohne Kameras, was man ja auch braucht.
Ja, völlig. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, dass mir das so sauer aufgestoßen hat, wie sie sich da im Bad verhalten hat. Da bedachte ich, eigentlich ist es doch eigentlich ganz witzig. So, ich mag den Dennis ja auch nicht unbedingt. Und dass sie ihm sein Ego zertrampeln will, ist ja schon ein bisschen witzig auch. Aber das hat mir gar nicht gefallen, diese Badezimmer-Szene. Aber ich glaube wahrscheinlich auch, weil das so im Kontrast steht zu diesem Professionellen, wie sie sich so verhält. Und einfach so diese Dualität, dass mir das Gefühl gibt, okay, wir können dir überhaupt nicht trauen.
Ich muss sagen, diese Badeszene hat mir total gut gefallen. Da hatte ich ein anderes Gefühl. Ich fand die lustig und irgendwie fand ich den Spruch auch lustig, den sie da gemacht hat. Da mochte ich es nochmal so eine andere Seite, so eine bisschen wildere Seite von ihr kennenzulernen. Das fand ich gut. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war, als, ich glaube, Kim von ihrem Einzeldate zurückkam und Kim von ihrem Date erzählt hat, dass sie sich nicht geküsst haben. Und Larissa vor ihr erstmal so, glaube ich, gar nicht so viel dazu gesagt hat und dann aber ganz schnell rausgerannt ist, in ihr Zimmer gerannt ist und sich da vor den anderen so ganz arg über den Kuss gefreut hat, was ich einerseits auch total verstehe, wirklich total, sie will ihre Gefühle rauslassen vor ihren Freundinnen, macht total Sinn. Aber so insgesamt bin ich schon dafür, es macht ja auch Sinn, dass sie sich freut, kann sie ja eigentlich auch vor Kim zeigen, für so ein bisschen vielleicht so eine offenere Kommunikation mit allen Menschen. Dina, die Tierdates. Ich hoffe, es lief alles gut und die Tiere waren glücklich und es war okay für die Tiere. Wenn ja, muss ich sagen, die haben mir schon gefallen. Ich war schon ein bisschen neidisch. Und wenn ich wählen könnte, hätte ich eher so ein Date mit den Tieren gewählt als zum Beispiel das Helikopter-Date. Aber das widerspricht ja total der Studie, die du letztes Mal vorgestellt hast. Nämlich, dass ein Date, das so aus Action besteht, das Adrenalin erzeugt, dass man da die Aufregung dann eher darauf attribuiert, dass man die andere Person gut findet, dass man deswegen aufgeregt ist, weil man vielleicht so verliebt oder verknallt ist oder die Person gut findet. Das heißt, eigentlich sollte ich ja Action-Dates präferieren, aber ich würde auf jeden Fall diese Tier-Dates präferieren. Und dann habe ich mich gefragt, das wurde bestimmt noch nicht untersucht, ich würde es gerne untersuchen, ob Tierdates nicht auch gut sind. Denn da hat man ja auch Emotionen, genauso wie bei Action-Dates, aber andere. Also man hat so, ja, eher so fürsorgliche Emotionen, so liebevolle Emotionen. Und während bei Action-Dates ja dann Dopamin ausgeschüttet wird, ist es bei so Tierdates vielleicht eher Serotonin. Und Serotonin ist so das Hormon, was so zufrieden macht, was glücklich macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das ist das Hormon, das zu Bindungen führt. Und wenn man das jetzt übertragen würde auf die Studie, die du uns vorgestellt hast, dass man die Gefühle so missattribuiert, dann würde ich mich ja mit meiner Dating-Person zufrieden fühlen und vielleicht auch eine Bindung fühlen. Das müsste man mal untersuchen.
Oh Gott, unbedingt lass uns bitte ein bisschen Forschungsgeld beantragen, dass wir lustige Tierdates mit Tierbabys veranstalten können.
Ja, oh. Aber bis dahin bin ich immer noch ein größerer Fan von den Tierdates.
Wir können ja mal gucken, ob am Ende die Gewinnerin eine ist von einem Tierdate oder die von einem Actiondate. Denn dann, das ist natürlich eine Stichprobe von 1. Nicht so groß, aber es gibt uns vielleicht schon mal einen ersten Anhaltspunkt.
Dina, das machen wir.
Obwohl natürlich die Larissa, die ist natürlich beides, sie hat ein Action-Date und ein Tier-Date.
Das spricht dann für beides. Das machen wir. Das wird unsere Vorstudie.
Und wenn Larissa gewinnt, dann können wir vielleicht daraus schließen, das ist ein additiver Effekt, dass halt sie gewonnen hat, weil sie beides hatte. Sie hatte das Action Date und er hat erst gedacht, oh Gott, das Herzklopfen kommt von der Larissa. Und danach hatten sie auch noch dieses Tier-Date und da hat er gedacht, so, ach, die positiven Gefühle davon, die hat er dann auch noch, oder diese positiven, warmen Gefühle hat er dann auch noch an die Larissa attribuiert.
Mhm,
attributiert?
Attribuiert.
Da hat er auch noch gedacht, dass die eigentlich durch Larissa verursacht werden.
Mhm. Und das ist auch in der perfekten Reihenfolge, weil erst kam so dieses Action, dieses Kribbeln und es passt ja so zu Verliebtheit und danach kommt so dieses ruhige, zufriedene Bindung und es passt dann wirklich eher zu so, wir wollen jetzt langsam eine Beziehung anbahnen. Dina, das wird unsere Hypothese für unsere Vorstudie.
Okay, Larissa wird gewinnen.
Das wäre jetzt natürlich schade für Freya, weil die ist ja auch ganz vorne dabei.
Allerdings nehmen wir auch ein Einzeldate, wo die sich auch küssen. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob heute tatsächlich schon der Tag gekommen ist, wo ich die Spielverderberin spielen werde und für alle die Love Languages kaputt mache. Aber weil wir noch so viel anderes auf dem Programm haben, könnt ihr euch zurücklehnen. Heute ist noch nicht der Tag gekommen, warum ich sage, warum die Love Languages völliger Unsinn sind. Aber dazu werden wir ganz sicherlich noch kommen.
Da können wir noch mal kurz aufatmen.
Bis dahin können wir weiter noch sagen, dass wir der Typ sind, der Words of Affirmation liebt. Oder Geschenke.
Immer gut. Dina, ich fand das Einzeldate schon süß. Die waren ja beide so ein bisschen schüchtern und die sind dann so nach und nach näher aneinander gerückt. Und sie haben auch drüber gesprochen, wie gut sie körperliche Nähe zulassen können. Und dann hat Sebastian, und wir haben ja schon über Konsens gesprochen, hat Sebastian wieder so einen Versuch gestartet, nach Konsens zu fragen. Und ich fand ihn gar nicht so schlecht. Was meinst du?
Ein Applaus für Sebastian.
Ein Applaus, einen großen, dicken Applaus, dass Sebastian das Minimum erfüllt.
Es gab mal einen ganz wundervollen Instagram-Account, der hieß Awards for Good Boys.
Das schafft das hin.
Allerdings hat so eine Künstlerin hat immer so ganz schöne Awards gemalt und halt dann da reingeschrieben, warum ein Mann den Award gekriegt hat. Und es waren halt immer so absolute Sachen, so absolutes Minimum, so wie heute wieder keine Frau belästigt.
Das finde ich
ganz
toll.
Das können wir auch für den Sebastian machen. Heute wieder nach Konsens gefragt. Hervorragend.
Gut gemacht, Sebastian.
Aber Risa, so toll das natürlich jetzt auch wieder war und er sich dafür einen Applaus verdient hat, hatte sich wieder alles kaputt gemacht in der Nacht der Rosen, denn ich finde, da war er einfach absolut cringe.
Mhm. Wir müssen den Award leider wieder zurückziehen.
Soll ich nochmal die ganze Situation eben kurz zusammenfassen?
Bitte.
Also, es ist die Nacht der Rosen und der Sebastian kommt auf die Rebecca zu. Die Rebecca ist ja eigentlich beim Dennis und spricht sie darauf an, wie es für sie war, die erste Rose, also diese gelbe Rose zu kriegen. Und ob die gelbe Rose bedeutet hat, dass die anderen Frauen sie schlecht aufgenommen hat. Ich denke, er fragt das, weil er der Leonie nicht traut. Denn die hat ja gesagt, sie wurde wegen der gelben Rose sehr schlecht in der Villa aufgenommen und dass die anderen Frauen sie angefeindet haben. Und das scheint er ihr irgendwie nicht zu glauben und sucht deswegen in der Rebecca die Bestätigung, dass es nicht so war, weil er halt in seinem Kopf dieses Gedankenkonstrukt aufgebaut hat. Wenn es bei der Rebecca nicht so war, dann bedeutet es automatisch, dass es bei der Leonie auch nicht so gewesen sein kann. Und dass deswegen die Leonie lügt. Oder ein bisschen crazy. Eins von beiden. Auf jeden Fall versucht er, sie zu diskreditieren, ist mein Eindruck. Wie siehst du das? War das eine schlaue Idee? Was hältst du davon? Erzähl mir alles.
Ja, es war eine schlaue Idee, je nachdem, was er gerne möchte. Oder was so sein Ziel ist. Und ich glaube, so wurde es in der Villa aufgenommen und man könnte einerseits sagen, dass er versucht, Leonie zu verstehen. So hat er es ja rübergebracht, so kam es, glaube ich, auch erstmal in der Villa für die anderen rüber. Aber andererseits wirkt es für mich auch so, als wolle er ihr einfach nicht glauben und Gegenbeweise sucht. Denn
hör ich da einen Confirmation Bias?
Oh ja, Dina, du hast einen Confirmation Bias. Ich wollte es gerade sagen. Denn wenn er sie verstehen wollen würde und offen wäre für Gegenbeweise, dann würde er ja mit ihr sprechen. Und jetzt können wir nochmal kurz sagen, was ist der Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, der bedeutet, man stellt eine Hypothese auf oder man hat einen Wunsch, so wie jetzt zum Beispiel bei Sebastian, nämlich, dass es nicht stimmt, was Leonie sagt. Und dann sucht man nur nach Beweisen, die dafür sprechen. Und ich denke, wenn er offen wäre für alle Beweise, für Gegenhypothesen, dann würde er natürlich mit ihr sprechen. Mit wem sonst? Es macht doch keinen Sinn, mit einer anderen Person zu sprechen, wenn Leonie doch diejenige ist, die ihre Erlebnisse am besten berichten kann. Und Rebecca sagt aber genau das, was er sich, das unterstellen wir ihm jetzt mal, was er sich vermutlich gewünscht hat. Und dann generalisiert er ihr Erleben einfach auf alle. Und das ist ja völliger Quatsch. Also Rebecca sagt, sie haben mich gut aufgenommen und das wird vermutlich so stimmen, das glauben wir ihr mal. Und er generalisiert es dann auf beide, nämlich, dass sie beide offensichtlich gut aufgenommen wurden und Leonie lügt. Und es spricht für mich schon dafür, dass er nur das glaubt, was er glauben will und auch nur dafür Beweise sucht. Und es gibt ja so offensichtliche Unterschiede zwischen Leonie und Rebecca. Nicht nur, dass es generell keinen Sinn macht, eine andere Person zu fragen, wenn man das Erleben von jemandem verstehen möchte. Man kann ja nie das Erleben von einer Person auf eine andere überstülpen. Aber allein dadurch, dass Rebecca ja Dennis datet und nicht ihn, gibt's ja schon ganz offensichtliche Unterschiede. Denn ich finde, Dennis ist ja auch ein ganz anderer Typ als Sebastian. Wenn Sebastian eine Rose vergibt, die gelbe Rose oder eine küsst, er gibt sich ja viel exklusiver. Und Dennis ist ja eher jemand, der alle gut findet und alle nimmt, so gefühlt. Das heißt, vielleicht ist da auch die Eifersucht einfach nicht so groß. Vielleicht wurde auch deswegen auf Rebecca anders reagiert. Bei Sebastian ist generell die Eifersucht ein bisschen größer im Haus. Und allein deswegen macht es schon überhaupt keinen Sinn, Rebecca zu fragen, wie wohl Leonies Erleben war.
Ja, ich bin da völlig bei dir. Ich fand das absolut grenzwertig, dieses Gespräch, was der da aufgezogen hat. Und ich wollte auch nochmal zusammenfassen. Also viele Punkte, warum ich das grenzwertig finde. Nummer eins, was du auch schon gesagt hast, nur weil Rebecca diese Erfahrung gemacht hat, heißt es doch nicht, dass das Gleiche für alle anderen gilt. Nur anhand von Rebeccas Erfahrung kann man überhaupt nichts sagen. Dann, zweitens, habe ich mich gefragt, hat er die anderen Staffeln denn nicht gesehen? Also als Bachelor würde man sich doch vorher mal informieren. Das ist doch nicht so weit hergeholt, dass halt eine der Favoritinnen, dass die einen schwierigen Stand in der Villa hat, ist jetzt in vielen Staffeln schon passiert. Hätte der sich eigentlich denken können. Dann erinnert mich die Situation auch total an diese Situation, wo Menschen verurteilt werden, weil man selber denkt, man würde in deren Situation anders handeln. Also jetzt mal als Beispiel, dass man vielleicht seinem Partner oder Partnerin sagt, anhand deines Verhaltens, das bedeutet, du liebst mich nicht, denn ich würde mich an deiner Stelle nicht so verhalten. Oder auch in schwerwiegenderen Situationen zum Beispiel, man hört ja oft, dass Leute sagen, oh, Person XY, die ist gar nicht wirklich traurig. Denn wenn man wirklich traurig wäre, dann würde man doch nicht XY machen. Oder auch in ganz schwierigen Fällen wird ja ganz oft Frauen unterstellt, dass sie lügen, wenn man sagt, wenn ihr wirklich XY passiert wäre, dann würde sie sich doch jetzt nicht so, dann würde sie sich jetzt nicht so verhalten. Denn ich würde das so, würde mich nicht so verhalten. Und genau, ja, daran hat es mich einfach auch sehr, sehr erinnert. Und dann letztens habe ich mir auch noch gedacht, wenn er eine Verbindung zu Leonie hat, dann sollte er doch vielleicht auch einfach ihren Empfindungen und Erfahrungen Glauben schenken und dann nicht anhand der Erfahrung von anderen Frauen dann versuchen, sie zu diskreditieren. Also das fand ich echt, ich fand das echt völlig daneben, wie er sich da verhalten hat. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Glaubst du, der sieht jetzt die Folgen und dem fällt auf, wie daneben er lag und bereut das jetzt vielleicht?
Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, er ist einfach so ambivalent, dass er nicht glauben möchte, was Leonie ihm gesagt hat. Also, dass er nicht glauben möchte, dass Frauen nicht für ihn da sind. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass er Leonie schon noch gut findet. Ich meine, sie ist ja immer noch mit dabei, er geht immer wieder auf sie zu. Und dass da jetzt aber Leonie drunter leidet, dass er diese Ambivalenz nicht auflösen kann und ihr gegenüber auch überhaupt nicht offen ist. Leonie spricht ihn ja sogar auch in dieser Folge an und sagt, ich habe das Gefühl, du bist mir gegenüber zurückhaltend oder irgendwie sowas sagt sie zu ihm. Und da sagt er, nee, alles gut, das stimmt gar nicht. Und es tut mir so leid, weil Leonie ja schon bemerkt, da ist irgendwas. Und er probiert gar nicht, das mit ihr, so im direkten Kontakt mit ihr zu lösen und ihr vielleicht offen und ehrlich zu kommunizieren, was gerade so bei ihm los ist und was da vielleicht für ambivalente Gefühle sind, was ja okay ist. Sondern er macht es dann so hinter ihrem Rücken und es ist wirklich unangenehm und es tut mir so leid für Leonie, dass diese Situation ihr immer noch nachhängt.
Diese eine letzte Sache muss ich dir einfach noch erzählen. Mich hat das an so eine witzige Situation erinnert. Ich habe mal mit einem ehemaligen Kollegen so eine Diskussion gehabt, wo ich gesagt habe, dass ich finde es schwierig, in ein Altersheim zu gehen, weil vor allem finde ich ältere Männer, die kommen einem so total nah und fassen einen ja oft auch an, ne? Also ist zumindest meine Erfahrung. Gibt tatsächlich sogar Forschung zu, aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das geäußert und dann hat die Person, die wurde direkt sehr ärgerlich und gesagt, also jetzt würde ich ja wirklich total übertreiben, denn er hätte auch ein Jahr lang in einem Altersheim Zivildienst gemacht und da wäre ihm das nie passiert. Und da habe ich auch direkt gedacht, natürlich nicht. Du bist auch ein Mann. Und nur weil es dir nicht passiert ist, heißt es doch nicht, dass mir, einer Frau, das nicht passiert. Und so ähnlich fand ich die Situation mit der Leonie. Nur weil Rebecca das nicht so empfunden hat, weil es für sie nicht so war, kann man davon überhaupt nichts auf Leonie schließen.
Mhm. Ja, das ist in beiden Fällen wirklich eine große Fehleinschätzung.
Allerdings. Und also dann habe ich mir auch noch gedacht, jetzt wunderte sich der Sebastian am Ende auch noch, dass die Rebecca das den anderen Leuten erzählt. In der Folge hatte echt das Gefühl, der Sebastian hat vielleicht noch nie mit einer Frau interagiert. Also da war der wirklich so richtig unbeholfen und man hat sich gefragt, Sebastian, was ist denn eigentlich los?
Das stimmt.
Aber Risa, wir hatten ja ganz am Anfang, hast du ja schon angemerkt, dass dies die Folge 6 ist und dass wir ein Paper mal gelesen haben und besprochen haben in der ersten Folge von den Bachelorn, wo die gefunden haben, ein Team von Forschenden, dass beim Bachelor in Amerika die Frauen die höchste Chance haben, statistisch gesehen zu gewinnen, die das Date in Woche 6 haben. Aber jetzt gab es natürlich nicht nur ein Einzeldate, sondern mehrere. Das heißt, es stehen für uns ja jetzt eigentlich 4 Personen zur Auswahl, oder?
Ja, das stimmt. Das macht es nicht leichter. Das heißt, es können jeweils 2 gewinnen und nicht nur eine. Und du hast ja schon gesagt, du denkst, dass Larissa gewinnen wird auf Sebastians Seite. Ich gebe auch meinen Tipp ab. Larissa hat ja auch gar kein Einzeldate. Ich halte mich jetzt mal hier an die Wissenschaft und ich sage, Freya gewinnt.
Okay. Und was würdest du denken, wer beim Dennis gewinnt?
Die Katja.
Da bin ich voll bei dir. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Katja gewinnt. Und das würde tatsächlich ja dann auch für diese Theorie von der Gewinnerin mit dem Einzelnen in Folge 6 sprechen. Mhm. Aber was man auch nochmal sagen muss zu dieser Studie, ganz oft in der Uni habe ich von Studierenden, vor allem von denen in niedrigeren Semestern, habe ich ganz oft entrüstet gehört, dass eine Studie nicht stimmt, weil sie selber halt eine andere Erfahrung gemacht haben. Und bestes Beispiel finde ich ist immer, dass man halt findet, dass das, was am besten den Bildungsgrad, den jemand erlangen wird, vorhersagt, also ob man halt Abitur, Bachelor, Master und so weiter macht, der Bildungsgrad der eigenen Eltern ist. Was halt voll krass ist, ne, weil das ja ganz stark die Vermutung nahelegt, wie wenig Chancengleichheit in Deutschland tatsächlich herrscht. Aber auf jeden Fall, wenn ich dann mit den Studierenden über solche Zahlen rede, dann gibt es halt mindestens immer eine Person, die sich meldet und sagt, dass die Zahlen nicht stimmen oder die Studie nicht stimmt, weil sie selbst das beste Gegenbeispiel ist oder ihre Vater, ihre Mutter, was auch immer. Und ich verstehe es total, dass man im ersten Moment dann denkt, okay, die Studie ist widerlegt. Aber was man sich klar machen muss, ist, dass bei akademischen Studien, dass sich da halt immer der Durchschnitt angeschaut wird, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel findet, dass der Bildungsgrad der eigenen Eltern der beste Predictor für den eigenen Bildungsgrad ist, dann bedeutet das natürlich nicht, dass für jeden immer in 100% der Fälle das so gilt, sondern halt global durchschnittlich gesehen. Und akademische Studien arbeiten halt dann mit Wahrscheinlichkeiten und es sind keine perfekten Voraussagen in die Zukunft. Zumindest noch nicht, ne? Also je mehr Daten wir in der Zukunft auch sammeln, desto besser werden natürlich auch Voraussagen. Aber um jetzt mal auf diese Bachelor-Datenanalyse zurückzukommen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die das Einzelne in Folge 6 hat, dass die gewinnt, ist halt am höchsten. Aber es kann natürlich auch ganz anders sein. Und außerdem, was wir halt auch noch bedenken müssen, das haben wir auch schon bei Instagram besprochen, ne? Das sind halt amerikanische Daten vom amerikanischen Bachelor. Und das wirft halt ein ganz spannendes Problem, was halt immer in der Forschung auch gibt, auf, ne? Nämlich das Problem der Generalisierung. Und das beschreibt halt das Problem oder die Frage, inwieweit wir die Ergebnisse von einer bestimmten Stichprobe auf eine andere Stichprobe anwenden können und wie weit halt diese Ergebnisse generalisiert werden können. Und ein gutes Beispiel ist halt, dass sehr, sehr viele Studien, die wurden halt immer an weißen Männern gemacht, werden auch immer noch viele, egal ob jetzt in der Psychologie oder der Medizin. Und dann wird halt ganz oft von dieser spezifischen Stichprobe auf alle anderen geschlossen. Und ich dachte tatsächlich, das wäre veraltet, aber ich habe erst vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen. Der hat eine Studie gemacht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Ich will den jetzt ja auch nicht in die Pfanne hauen oder hier reinreißen. Aber es ging halt um was Physiologisches. Wir können jetzt mal sagen, der wollte wissen, bei welcher Bürotemperatur Menschen am produktivsten sind. Und er hat das halt nur mit Männern gemacht. Und er hat gesagt, ja, nee, mit Frauen, mit der Menstruation, mit den Hormonen, das ist irgendwie alles zu schwierig. Und nee, dann werden die Ergebnisse verfälscht. Und deswegen hat er sich entschieden, einfach nur das mit Männern zu machen. Aber du kannst ja natürlich sicher sein, dass am Ende diese Daten generalisiert werden und es einfach für alle angewandt wird. Und ich finde, das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man so akademische Paper liest oder Daten auswertet, dass man sich immer fragen muss, können wir von dieser spezifischen Stichprobe tatsächlich auf die globale Gesellschaft, können wir das generalisieren?
Dina, das macht mich ganz traurig, was du von deinem Kollegen erzählst. Ich finde es wirklich schade, dass Studien heutzutage immer noch so gemacht werden.
Mhm.
Ich meine, das Gute bei der Bachelorstudie ist ja, dass es definitiv nicht nur mit Männern gemacht wurde.
Allerdings, das ist immer schön.
Immerhin waren da Frauen mit dabei.
Mhm.
Aber du hast natürlich recht, das wurde in den USA gemacht und das sind völlig andere Voraussetzungen als in Deutschland. Und dass die Gewinnerin das Einzeldate in Folge 6 hat, war ja nicht das einzige Kriterium, das da gefunden wurde. Kannst du uns nochmal sagen, was die anderen Kriterien waren?
Ich glaube, ein Kriterium war auch noch, dass sie weiß ist und dass sie eine Tänzerin ist und aus dem Nordwesten kommt.
Ah, okay. Ja gut, dass sie weiß ist, das wird schon mal erfüllt.
Mhm.
Tänzerin haben wir, glaube ich, nicht dabei, ne?
Nee. Vielleicht wäre es sowas wie eine Yoga-Lehrerin.
Ja, das könnte passen. Und wurde was zur Haarfarbe gesagt?
Oh, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das müsste ich nochmal nachgucken.
In meinem Kopf ist es blond, aber vielleicht stimmt das auch überhaupt nicht.
Wahrscheinlicher. Aber was ich auch noch sagen wollte, eine ganz liebe Zuhörerin von uns, die hat nämlich noch angemerkt, dass der Bachelor in Amerika, dass er viel länger gedreht wird, ne? Also ich glaube, da dauern die Dreharbeiten 3 Monate und am Ende heiraten die tatsächlich. Es gibt zumindest einen Antrag. Und die hat das in die Spotify-Kommentare geschrieben. Also falls du das hörst, vielen Dank. Ich habe nicht rausgefunden, wie man antworten kann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber wir haben das gelesen. Wir haben uns sehr gefreut. Total guter Einwand. Und ihr könnt uns natürlich auch alle gerne in die Spotify-Kommentare schreiben. Wir lesen die auch alle und freuen uns da total drüber. Und ich glaube, damit haben wir auch ein ganz gutes Schlusswort, oder?
Das stimmt. Ich habe nochmal den Impuls zu sagen, ich würde gerne diese Studie für Deutschland wiederholen. Das wäre schön, mal zu gucken, ob das auch zutrifft.
Das sollte mal jemand machen. Vielleicht sind das auch wir, die das machen sollten.
Wer weiß.
Mal gucken, was da noch kommt. Wie gesagt, ich glaube, für heute beenden wir die Sache. Ich bin ganz gespannt. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt, wenn ihr uns einen Daumen nach oben bei Podimo gebt, wenn ihr unbedingt auf Abonnieren klickt, uns überall folgt, auch auf Instagram und TikTok. Und dann sehen wir uns nächste Woche.
Tschüss, Dina, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.